Unter Heiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Heiden. Das war jetzt wirklich sehr abenteuerlich, aber dazu vielleicht später mehr. Wir haben richtig jetzt gebraucht, um die Technik zu überwinden und irgendwie alles hinzubekommen. Und jetzt sitzen wir zwar räumlich und zeitlich irgendwie getrennt, aber trotzdem vor zwei Mikrofonen und es klappt alles. Und wir freuen uns, dass ihr euch entschieden habt, wieder auf den Startknopf zu drücken. Mein Name ist Justus Geilhufe, Nina Heeremann ist auf dem anderen Ende und wir wollen uns heute mit dem Heiligen Geist beschäftigen oder besser gesagt mit dem Leben im Heiligen Geist. Und damit kommt vielleicht diese erste Runde unserer Aufnahmen zu einem ersten Ende. Wir hatten mit dem Osterfest wieder begonnen, nach einer etwas längeren Pause. Und haben uns über das neue Leben nach der Auferstehung, das Leben in Christus, auseinandergesetzt. Und jetzt haben wir gedacht, vielleicht ist mit der Zeit nach der Himmelfahrtsfolge, die beim letzten Mal zu hören war, uns mit dem, was mit Pfingsten nochmal neu in das christliche Bewusstsein kommt, nämlich das Leben im und mit dem Heiligen Geist und was es damit auf sich hat. Dazu aber gleich mehr. Wir wollen ein kurzes Schlaglicht werfen auf das, was gerade los ist. Bei mir war heute wirklich viel los, aber nur im schönen Sinne. Mein ältester Sohn ist heute 7 geworden und wir haben ihm eine schöne Torte hingestellt und er hat ein ferngesteuertes Auto bekommen und dann ist er in die Schule getappt und dann hat er einen ganz langen Tag mit Flöte und Kreuzchor und so weiter gehabt und dann ist er ganz müde glaube ich, 8:30 ins Bett gefallen und war ganz glücklich und dankbar. Und wir sind jetzt auch ganz müde und glücklich und dankbar für dieses Kind. Und alle schlafen bei mir schon. Und bei Frau Heeremann ist es, ja, was ist es jetzt, so 14 Uhr, ne? Nee, was?
Ja, 14:45. Erstmal ja, genau. Gratuliere zum Geburtstag Ihres Sohnes.
Vielen Dank.
7 heilige Jahre.
Ja.
7 ist ja eine heilige Zahl in der Heiligen Schrift.
Ja, das ist es. Wie geht's Ihnen?
Ja, gut, danke. Nachdem wir jetzt dieses Problem mit dem Computer überwunden hatten, mein Computer, darauf hat der Herr Geilhufe gerade angespielt, mein Computer hatte sehr erstaunliche Probleme und wir dachten schon, wir könnten gar nicht aufnehmen. Ich habe wirklich oft den Eindruck, dass es schon im Bereich der Geister jemanden gibt, der kein Interesse daran hat, dass wir unseren Podcast machen. Und so gibt's immer ein bisschen Störfeuer. Aber bis jetzt haben wir das ja immer erfolgreich überwunden.
Wobei es
hier ist gerade Examenszeit.
Ach,
und
ja,
die Studenten
genau.
Sind gestresst. Und ich natürlich auch.
Wir hatten jetzt, also es gab wirklich hin und her und hin und her. Und ich hatte jetzt wirklich gedacht, es ist vorbei, weil wir einfach viel zu viel Zeit verloren hatten. Weil, wenn wir jetzt hier fertig sind, Frau Heeremann noch einen zur Prüfung bekommt.
Genau.
Was wird denn geprüft?
Genau. Johannesevangelium.
Und da prüft man so die Theologie oder die
ja, ja, sehr gute Frage. Ehrlich gesagt, ich glaube, jeder Lehrer kann das nachvollziehen. Ich finde Prüfen furchtbar, weil man mag ja seine Studenten. Also, ja, ich finde es furchtbar. Aber vielleicht bin ich, ich glaube, die meisten Leute, die ich kenne, finden es furchtbar. Also ich kann mich auch an Professoren erinnern, die ich hatte, die ihren Spaß dran hatten. Ich habe auch Kollegen, die ich beobachte, die ihren Spaß dran haben.
Aber das ist ja kein Sadismus, sondern das ist doch eigentlich schön, so ein Gespräch zu führen, oder?
Also die Kollegen, auf die ich gerade hinaus wollte, und ich hatte selber so einen Professor, der hat dessen Ziel war es, wie im Krieg, einen so lange zu löchern, bis man in der Ecke stand und er endlich gefunden hatte, wo man seinen Verteidigungswall nicht geschützt hatte. Und ich hasse es. Ich finde es so schrecklich, wenn ein Student gepeint ist und die Antwort nicht weiß und da vor einem sitzt und schwitzt und ich würde ihm am liebsten die Antwort ins Ohr flüstern. Ich finde das so eine unangenehme Demütigung für die Studenten. Ja. Aber da muss der durch und ich muss auch durch. Also ich habe es einfach super ungern, schlechte Noten zu geben.
Ja gut, okay, klar.
Ja, und deswegen ist es auch schwer am Ende von einem langen Semester, wo mir völlig bewusst ist, dass ich viele Sachen gesagt habe, die jetzt nicht in einem klassischen Handbuch, also ich habe ja nicht nur Fakten gesagt, gell, sondern irgendwie versucht auch das Evangelium lebendig zu machen und auszulegen und Ich gebe den Studenten vorher Fragen, damit sie sich ein bisschen vorbereiten können und versuche nur solche Fragen zu stellen, auf die sie sich echt vorbereiten können. Natürlich jetzt mit KI wäre das Ganze natürlich viel einfacher. Die müssen nur meine Vorlesungsskripten nehmen und die LLM Notebook zum Beispiel?
Ach so, ja, nee, ja,
ja. Ja, reinschmeißen und dann haben sie die perfekten Antworten und so. Aber das Komische ist, die Studenten sind viel tugendhafter als ich und die machen das nicht.
Oh, also, wow.
Ja. Das ist überhaupt was total Interessantes.
Ja.
Das ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen. Im angelsächsischen Raum ist jede Art von Fuschen ein totaler No-Go. Also wirklich, wenn das jemand macht, dann gucken die anderen den an, wie wenn der aus der untersten Gosse käme. Mir ist das selber passiert. Ja, also in Deutschland, meine Brüder behaupten, ich weiß nicht, ob das stimmt, meine Brüder behaupten, meine Mutter hätte gesagt, wer nicht fuscht, ist selber schuld. Wenn du beim Fuschen erwischt wirst, bist du blöd. Aber wenn du nicht fuscht, bist du selber schuld. Das war so ein bisschen die Ethik, in der ich groß geworden bin. Ich hatte nie schlechtes Gewissen, bei einer Prüfung meinen Nachbar zu fragen, wenn der Professor nicht hingeguckt hat. Oder also was wir in Jura gemacht haben, will ich ja gar nicht erst erzählen. Aber ich weiß nicht, wie war das bei Ihnen? Haben Sie selbstverständlich gefuscht oder hatten Sie da schlechtes Gewissen?
Nee, also ich dachte, wir haben das auch probiert. Also im Studium tatsächlich nicht. Also im Studium war mir das tatsächlich auch zu blöd, weil ich wollte das ja wirklich lernen. Und bei uns studieren ja auch immer nur 6 und deswegen ist das auch im Grunde nicht möglich. Also so, es ist jetzt nicht, dass 40 Leute in einem Raum sitzen und man so ein bisschen Spielraum hat. Das ist auch nicht wirklich möglich. Aber ich kann das wirklich, also würde das auch sehr bestätigen für die Zeit, die ich zum Beispiel in St. Andrews verbracht habe oder in Princeton, und ich habe das immer darauf zurückgeführt, dass die Ausbildung dort einfach so teuer ist. Dass eben ein Semester in Princeton halt einfach zu meiner Zeit, glaube ich, schon $26.000 gekostet hat. Das ist ja jetzt noch viel mehr. Also mit Meal Plan und sowas. Und dass, glaube ich, jemand, der dann irgendwie sagt, ja, mir geht es jetzt gar nicht darum, ob ich am Ende des Semesters das wirklich irgendwie verinnerlicht habe. Hauptsache, ich habe irgendwie da bei der Note was stehen. Das ist ja dann wirklich objektiv gesehen eine wirklich unkluge Angelegenheit, derart viel Geld für etwas auszugeben, was man dann nicht mal irgendwie im Ansatz verinnerlicht hat. So habe ich mir das mal so ein bisschen erklärt.
Nee, ich glaube, es ist eine tiefere kulturelle Sache, weil ich habe das jetzt, wir haben das neulich besprochen, wir haben einen Studenten aus Afrika hier und der hat einen Ethos wie ich als Kind. Und also gerade die Afrikaner haben überhaupt kein, es ist einfach eine andere Kultur, ja. Und ich hatte jetzt schon, auch im Studium habe ich einfach beobachtet, wie unterschiedlich diese Kulturen sind. Wir haben ja in Rom mit allen Kulturen gemischt. Auf jeden Fall haben wir einen Studenten hier, der aus Afrika kommt. Und der, das war jetzt Gespräch als Ausbilder treffen wir uns und dann wird auch besprochen, womit verschiedene Studenten kämpfen müssen. Und da hieß es ja, der muss noch echt damit kämpfen, dass er nicht Plagiate macht und nicht fuscht. Das ist einfach nicht in seinem Blut. Während, als ich war in Irland im Internat für 2 Jahre und da hatte ich das Glück, ich habe das Ganze entdeckt, weil es einer Freundin von mir passiert ist. Wir waren 2 Deutsche, ich war in einer Klasse, sie war in der anderen. Eines Tages höre ich meine Klassenkameradin über meine arme Freundin lästern. Was war passiert? Wie es im angelsächsischen Raum völlig normal ist, der Lehrer verlässt den Raum während der Prüfung, weil er total darauf vertrauen kann, die Studenten fuschen nicht. Und meine arme Freundin aus Deutschland kommt, sobald die Lehrerin das Zimmer verlassen hat, hat sich zu ihrer Nachbarin gewendet und hat gesagt, was ist die Antwort hier und hier und hier und hier? Was wir alle, zumindest in meiner Generation in Deutschland, gemacht hätten.
Ja, total.
Und die Irinnen waren entsetzt. Es war wirklich, wenn meine Freundin Geld mit Prostitution verdient hätte, wäre das ungefähr für die auf dem gleichen Level gewesen.
Ja.
Und Und dann hat die ganze Schule über meine arme Freundin gelästert. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, Gott sei Dank ist mir das nicht passiert. Ich hätte ja genau das Gleiche gemacht.
In derselben Situation.
Und, genau. Und dann war ich vorgewarnt und dann ging da bei mir der Lehrer raus und ich habe Bauklötze geschaut, dass niemand. Und dann einmal in Rom ist es mir passiert, dass ich in der Hebräischprüfung mir fehlte eine Vokabel. Dann habe ich meinem Nachbarn zugeflüstert, der wirklich ein guter Freund war, ein Amerikaner. Hey, was heißt das und das? Der hat mich angeguckt, wie wenn ich der Teufel in Person wäre. Hat seinen Arm über sein Examen getan und sich von mir weggedreht. Es war so unendlich peinlich. Das war das. Danach habe ich nie wieder in irgendwas versucht zu mogeln. Das
sind einsame Momente.
Ja, genau. Und dann hatte ich endlich meine Lektion gelehrt. Und dann letzte Woche, als wir über diesen Afrikaner gesprochen haben, habe ich gesagt zu meinen Kollegen, hör zu, das ist nicht böswillig, das ist eine kulturelle Sache. Als Kind habe ich von meiner Mutter gelernt, wenn du nicht fusch, bist du selber schuld. Die Leute haben mich angeguckt, die konnten es nicht glauben. Also es war wirklich, wie wenn wir notorische Todsünder wären. Es war einfach nicht vorstellbar für diese Amerikaner. Und da sieht man, manche Dinge sind schlicht und ergreifend kulturell. Der Professor Splett hat immer gesagt, wir alle haben ein Gewissen wie ein Sieb. An einigen Stellen ist es ganz engmaschig und an anderen Stellen schwimmen Karpfen durch. Und so war das mit mir und dem Fuschen.
Ein schönes Bild. Vielleicht zur Information.
Damit sind wir beim Heiligen Geist.
Damit sind wir beim Heiligen Geist und vielleicht nur als Information für alle Hörerinnen und Hörer. Wir produzieren im Moment ein paar Folgen vor, weil wir einfach die nächsten Wochen uns nicht so richtig online sehen werden. Und wer weiß, wenn diese Folge schon entstanden ist, ist Frau Heeremann vielleicht aufgrund von Arbeitsethos Probleme nicht mehr in Kalifornien, sondern hat vielleicht in Köln eine neue Anstellung oder so gefunden. Also jetzt hören wir auf.
Ich ein Exerzitienzentrum in Deutschland aufmachen.
Oh, das wäre, genau, toll.
Und fulltime online evangelisieren.
Ich war gerade am Überlegen, ob nicht vielleicht der Übergang schon Geist gegeben war, als Sie erzählt haben, dass die Prüfung heute über das Johannesevangelium sein wird. Und wir hatten uns im Vorhinein ausgemacht, dass wir über das Leben im Heiligen Geist reden wollen. Und da merkte ich das eigentlich unmittelbar, dass das Erste, was mir zu diesem Schlagwort einfällt, unser Absolutionsgebet im Sonntagmorgensgottesdienst ist, was das Johannesevangelium zitiert. Und wo ich immer merke, dass es eigentlich, ich merke, dass ich in Predigten sehr oft darauf zurückkomme, dass das die ursprüngliche, ja, das wäre jetzt schon die Frage, Gabe des Heiligen Geistes oder Sinn oder Kraft des Heiligen Geistes, wie auch immer es ist, aber eben im Johannesevangelium im 20. Kapitel, das ist eines der möglichen Absolutionsgebete nach der Beichte im Hauptgottesdienst. Da sagt Jesus im Johannesevangelium, schreibt Johannes, so lautet der Auftrag Jesu Christi, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Schön. Damit beginnt das die Absolutionsaussage oder Verkündigung vor unserer Abendmahlsfeier. Und das nicht nur fiel mir das bei der kurzen Vorbereitung auf die Sendung ein. Jetzt haben Sie sogar noch davon erzählt, dass es heute bei Ihnen noch weiter um das Johannesevangelium geht. Ist also jetzt mal wirklich, ob das trennbar ist, ist die Frage. Aber jetzt mal, wenn ich nicht die Bibelwissenschaftlerin frage und sozusagen ich hätte Ihnen jetzt vorgeschlagen, lassen Sie uns doch über das Leben im Heiligen Geist reden. Wäre das auch Ihre erste Assoziation gewesen, Johannes 20? Oder kommt da bei der Gläubigen sozusagen Nina Heeremann etwas unmittelbar, was Leben im Geist für sie bedeutet, ausmacht, was da klingelt?
Ja, also an Johannes 20 hätte ich jetzt nicht in Bezug auf Leben im Geist gedacht, weil da hätte ich eher, also für mich ist Johannes 20 genau das, was Sie gerade zitiert haben, ist für uns Katholiken nach dem Konzil von Trient mit in dem Wissen um alle exegetischen Probleme der Vers, an dem die katholische Kirche festmacht, dass den Priestern die Vollmacht gegeben ist, im Namen Jesu Sünden zu vergeben. Also genau, wie Sie es gerade formuliert haben. Aber wenn wir zum Leben im Heiligen Geist kommen, dann ist mir als erstes eingefallen, Römer 14, 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist.
Ah ja. Ah ja.
Also, wenn Sie fragen, was mir als erstes einfällt, dann war das der Satz, der mir als erstes eingefallen ist.
Freude im Heiligen Geist.
Also eben, was ist das Zeichen, dass ich im Reich Gottes lebe, ja, innerlich? Ja? Also es ist eben nicht, da geht es nicht um Essen und Trinken, sondern eben Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also dann kann man natürlich vieles hinzufügen, aber ich finde das so einen schönen, prägnant auf den Punkt gebracht, ja, dass das Wesentliche des Lebens eines Kindes Gottes ist, im Heiligen Geist zu leben. Und ja, Freude ist ja eine der Früchte des Heiligen Geistes. Also woran merke ich, dass der Heilige Geist in mir wirkt, wenn ich eine von den, also die Früchte nennt man Früchte eben wie bei einem Baum, gell? Wenn der Heilige Geist als Saft in mir ist, dann sehe ich die Früchte. Das ist eine berühmte Stelle im Galaterbrief 5,22. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also das kann man sich mal nehmen und auseinanderfalten und schauen, wo spüre ich Frieden, Freude, Liebe, eben sogar Selbstbeherrschung in Bezug auf Dinge, von denen ich weiß, die sollte ich nicht tun. Das sind alles die Früchte des Heiligen Geistes und kurz vorher sind die Früchte des Fleisches. Daran sieht man so schön, wie Paulus deutlich macht, das Fleisch, also das, was in uns sozusagen gefallene Natur ist, zieht uns nach unten. Und der Heilige Geist kämpft dagegen und stärkt uns und gibt uns diese positiven Früchte.
Das ist so ein Gegensatzpaar des Neuen Testaments, das Pneuma und Sarx, also die beiden, also das, was den Menschen in sich verkehrt und das, was den Menschen zu Gott hin sich ausstrecken lässt. Vielleicht dröseln wir es mal, vielleicht, also sagst es das Fleisch, Pneuma ist der Geist, jetzt kurz als Erklärung. Vielleicht dröseln wir es einmal auf. Wir veröffentlichen diese Folge in der Zeit nach dem Pfingstfest, in der Zeit, in der die Trinitatiszeit bei uns, den Lutheranern, gerade beginnt. Das heißt, wir kommen von dem Fest, an dem wir feiern, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Und vielleicht braucht das schon eine erste Erklärung, denn es ist ja nicht so, dass erst mit dem Pfingstfest der Heilige Geist auf die Erde kommt, dass mit dem Pfingstfest der Heilige Geist erst entstünde, sondern es gibt ja bereits im Alten Testament, bei Jesaja, bei Ezechiel, ich würde auch sagen, natürlich bei der Schöpfungserzählung, die Erwähnung des Geistes Gottes. Wenn man einfach eine Lutherbibel oder eine Einheitsübersetzung aufschlägt, dann liest man als normaler Gläubiger einfach, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser oder der Geist Gottes kam auf mich herab und öffnete meinen Mund und so weiter. Da denkt man doch natürlich, das ist der Heilige Geist, von dem auch Jesus spricht. Gehen wir da recht in der Annahme, wenn wir das so lesen?
Absolut recht. Das ist genau der gleiche Heilige Geist. Der große Unterschied ist, dass er im Alten Testament sozusagen von außen auf den Menschen einwirkt. Also sie haben diese schöne, und damit kommen wir wieder zu ihrer Stelle im Johannesevangelium, das ist nämlich prachtvoll, sie haben diese schöne Stelle erwähnt, ich glaube, es ist Genesis 2,7, Gott schafft den Menschen aus Lehm, dieses Bild, und dann haucht er ihm seinen Lebensatem durch die Nase ein. Also Gott schenkt dem Menschen Anteil an seinem eigenen Geist. Ruach, genau, was auf Hebräisch
und das ist eben ja, Wind. Das ist, ja, Hauch. Das ist ja eine sozusagen in der Ursprache weibliche Form.
Ja, das kommt jetzt auch noch dazu, ja.
Nicht?
Ne? Ja.
Spielt das für Sie irgendeine Rolle? Also ist das irgendetwas, was erwähnenswert ist in irgendeiner Hinsicht oder ist das schlicht Grammatik?
Also das wäre erwähnenswert. Ich habe nur Sorge, dass wir...
Das jetzt ausufert.
Dass wir jetzt schon, wenn man gerade versucht zu erklären, was ein Auto ist, jetzt damit erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Ferrari und einem Mercedes oder so.
So, dann gehen wir jetzt erstmal weiter und erklären diesen Unterschied jetzt nicht.
Also ich glaube, es ist erstmal Ja, genau. Also wir können, es ist total wichtig, darauf zurückzukommen, weil es ist schon sehr bedeutsam. Aber ich
als
würde
kleiner Fun-Fact
sagen,
war das ja jetzt nicht schlecht. Aber wir dröseln jetzt weiter auf. Das ist, genau, glaube ich, sehr gut. Danke, dass Sie das sagen. Wir dröseln weiter auf.
Also ich finde es erstmal wichtig zu sagen, dass wir durch die, also das, was uns als Menschen davon abhält oder trennt, den Heiligen Geist in uns zu tragen, ist die Sünde. Und somit haben durch die Ursünde, also das ist ja eine ganze symbolische Erzählung, Genesis 2 und 3, dadurch, dass sie durch diese erste Ursünde, seitdem wohnt der Geist Gottes nicht mehr im Menschen. Und Gottes ganze Sehnsucht, und darüber haben wir ja schon öfter gesprochen, ist es, sich mit dem Menschen zu vereinen und den Menschen zu vergöttlichen. Das ist ja auch das Erstaunliche, ja? Dass die Schlange im Garten scheinbar schon weiß, was Gottes Endziel für den Menschen ist, weil es eine Lüge benutzt. Er sagt, Gott will nicht, dass du von der Frucht isst, weil er weiß, wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Und tatsächlich war es ja Gottes Plan, den Menschen zu vergöttlichen, aber nicht auf die Weise, dass wir uns das nehmen, sondern er uns das schenkt. Ja. Dadurch, dass wir dann gegen ihn sündigen, Sünde heißt, ich trenne mich von Gott und damit bin ich abgeschlossen vom Urquell des Lebens. Und der Heilige Geist in der Heiligen Schrift wird er immer symbolisiert als das Lebenswasser, das lebendige Wasser. Wasser ist das Urprinzip von Leben, nicht? Und der Heilige Geist ist der, der das Leben spendet, so nennen wir ihn auch im Nizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, Zungenbrecher. Ja. Der Heilige Geist, der Herr ist und lebendig macht. Ja. So, und das ist das, was Jesus am Kreuz für uns erwirkt, dass er dadurch, dass er unsere Sünden auf sich nimmt, mit sich in den Tod nimmt, zerstört, sühnt, uns neu gebiert. Deswegen reden wir dann vom Bad der Wiedergeburt im Heiligen Geist. Titus 3,5, glaube ich, das war jetzt ein bisschen geraten. Und jetzt erst, weil wir jetzt von der Sünde befreit sind, kann Gott seinen ursprünglichen Plan endlich verwirklichen, nämlich in und durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung zu nehmen. Ja. Und davon spricht eben ganz dezidiert das Johannesevangelium. Und das sagt jetzt noch was Wichtiges für die Leute, die sich noch nicht so oft mit dem Heiligen Geist beschäftigt haben. Der Heilige Geist ist nicht nur irgendwie so eine Energie, ja, eine göttliche Energie. Der Heilige Geist, das sagt Jesus ganz eindeutig, ist eine Person. Also es ist... Ja. Jesus offenbart uns, dass es in Gott drei Personen gibt und dass es den Vater gibt, den Sohn und darüber hinaus eine dritte Person, die der Heilige Geist ist. Und das macht Jesus dadurch klar, dass er sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Also Jesus selbst wird der Paraklet genannt und der Heilige Geist wird dann auch nochmal Paraklet genannt oder Advocatus, der Beistand.
Ja.
Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich glaube, das ist in Kapitel 16, es ist gut für euch, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, kann der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Ja. Und damit meint er, mit seinem Gehen meint er, es ist gut für euch, dass ich am Kreuz sterbe, denn wenn ich nicht sterbe und zum Vater gehe, kann dieser Geist nicht zu euch kommen. Also er muss uns erst komplett neu schaffen, in seine Menschheit, in seine auferstandene Menschheit einpfropfen, was durch die Taufe geschieht. Und dann sind wir sozusagen Tempel, in denen jetzt Gott selber Wohnung nehmen kann.
Ja. Und das, was Sie jetzt als Letztes beschrieben haben, Gott selbst nimmt seine Wohnung bei uns. Da gibt es im Römerbrief im 8. Kapitel eine schöne Formulierung, dass der Heilige Geist da wird immer bei uns, aber ich hab's jetzt nicht nachgefragt, das Wort, was in der Luther-Übersetzung immer kommt, ist die Erstlingsgabe. Also dass der, auf Griechisch ist es, glaube ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Aparchä.
Ich habe es nicht auswendig. Ich habe es nicht auswendig, ja.
Es ist etwas uns geschenkt, was auf das Zukünftige nicht nur verweist, sondern vielleicht auch hinführt. Aber eben, das ist das Spannende des Lebens im Heiligen Geist, dass wir eben am 29. April 2026, wo wir das jetzt aufnehmen, noch nicht göttlich sind, sondern wir sind ganz Mensch, gegenüber Gott, mit Gott in Beziehung, und haben als Pfand, als, das ist jetzt heretisch, als Vorgeschmack, den Heiligen Geist.
Ja, Unterpfand ist schon das Wort, das Paulus benutzt.
Aber ein Wort, was wir nicht benutzen, wie könnte man das jetzt in, Sie und ich, wir haben auch eine andere Sprache, aber sozusagen in Worten von dieser Zeit, was ist für uns, bevor wir zu den Auswirkungen, zu wie das aussieht, was damit wirklich gemeint ist, kommen, was ist der Heilige Geist für uns? Ist das eine zusätzliche Kraft? Ist das eine zusätzliche Inspiration, wie wir im Hinblick auf die Heilige Schrift sagen würden, die ist Geist inspiriert. Was ist dieses Unterpfand, die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes für uns?
Also vielleicht für diejenigen, die, ich weiß nicht, weil Sie sagten, dass man das Wort Pfand vielleicht heutzutage nicht mehr so benutzt, ein Pfand wird ja als Garantie hinterlegt.
Genau.
Also ein Vorausgriff,
das ist ein etwas, ganz alltäglicher Begriff,
aussteht.
Ja. Ja.
Genau. Und also, wahrscheinlich scheiden sich jetzt hier die katholische und die lutheranische Theologie, aber der heilige Paulus sagt ja, nicht Paulus, Entschuldigung, Petrus sagt ganz eindeutig im ersten Petrusbrief, dass wir durch die Taufe Anteil bekommen an der göttlichen Natur.
Ja.
Und nach katholischer Theologie, die aber von den Kirchenvätern herkommt, Thomas wird dann noch ein bisschen nuancierter. Die ganze östliche und lateinische, also besonders die östliche Tradition der Kirchenväter, aber die lateinische genauso, nur bei den Orthodoxen ist es ein stärker präsentes Schlagwort, spricht von der sogenannten Theosis, also dass wir, weil wir durch die Taufe in den Leib des auferstandenen Christus eingegliedert werden und den Heiligen Geist geschenkt bekommen, die Vergöttlichung unseres Fleisches schon beginnt.
Ja.
Thomas macht dann, führt dann noch eine Unterscheidung ein bisschen ein, auf die Sie vielleicht gerade eingespielt haben. Wie kann es sein, dass Gott selbst in uns wohnt? Also
ja.
Wir sind ja nur Menschen.
Ja.
Und also der Heilige Geist ist auf keinen Fall nur eine Energie, sondern er ist die, das ist ja das Krasse. Und wir sind uns dessen nicht bewusst genug, dass die dritte Person der Dreifaltigkeit selber in uns Wohnung nimmt. Der Heilige Geist in Person wohnt in unserem Herzen. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt er nie alleine, sondern bringt immer den Vater und den Sohn mit, weswegen Jesus in Johannes 14, 23 sagt, wenn einer mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten und der Vater und ich werden kommen und in ihm Wohnung nehmen. So, und der Heilige Thomas sagt jetzt zu Recht, naja, aber wir sind ja nur Menschen, wie kann dann Gott in uns Wohnung nehmen? Das verträgt sich ja irgendwie nicht. Und dann spricht er von der sogenannten geschaffenen Gnade, die bewirkt, dass Gott in uns wohnen kann, ohne dass wir, dass bei uns alle Sicherungen durchbrennen sozusagen. Das ist jetzt meine Sprache, nicht die vom heiligen Thomas.
Ja.
Aber die ganze Tradition ist sich einig, egal wie das funktioniert. Also da gibt es verschiedene Thesen, wie das möglich ist.
Ja.
Aber die Tradition ist sich einig, dass, dass eben das Heilswerk Christi darin seine Vollendung findet, oder erst damit zu ihrem Ziel kommt, schon hier auf Erden, dass die dritte Person der Dreifaltigkeit ab der Taufe ihre Wohnung in uns nimmt. Und dann ist der Heilige Geist derjenige, der uns Christus gleichförmig macht. Also es ist seine Aufgabe, das in uns zur Vollendung zu führen, wofür Jesus gestorben ist, dass nämlich das Ebenbild Gottes in uns wieder hergestellt wird oder wie Paulus im Epheserbrief sagt, dass Christus zur Vollgestalt in uns heranwächst.
Ja.
Dass wir
verwandelt werden in sein Bild. Das ist auch so eine Formulierung. Ne?
Genau, ganz genau.
Mhm. Ja. Wir lernen, oder eine Formulierung, die ich noch sehr stark aus dem Studium kenne und die, glaube ich, ein Stück weit die Nuance deutlich macht, ist, dass wir sehr stark den Fokus darauf legen, dass eben der Mensch als Mensch durch den Heiligen Geist in den sozusagen in den Herrschaftsbereich Christi hineingeführt und eingegliedert wird. Dass der Mensch als Mensch, also nicht als ein, nein, also nicht, dass sie sagen würden, das wäre ein Mischwesen, aber sozusagen, dass der Mensch in seiner auch fehlerhaften Art unter der Herrschaft Christi durch den Heiligen Geist ist und dass eben sein Handeln dadurch eine ganz andere und eben von Grund auf neue Basis hat, nämlich die Liebe Christi. Und eben dadurch und da kommen wir jetzt eben zu diesem, was ich am ganz Anfang schon angesprochen hatte, zu dieser Frage, Auswirkungen ist vielleicht auch schon wieder der falsche Begriff, aber zu dem, was sich zeitigt, was zur Äußerung kommt, was welche Formen und auch Wahrnehmungen und Selbstwahrnehmungen es annimmt, wenn ein Leben in diesem Herrschaftsbereich, wenn ein Leben mit dem Heiligen Geist, der in mir Wohnung nimmt, abläuft, stattfindet, neu entdeckt wird. Da gibt es, also Sie haben schon Galater 5, ich weiß nicht, ob Sie es erwähnt haben, im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief 13 ist doch auch nochmal von dem, von sozusagen, was der Geist in uns wirkt, die Rede.
Ja, also das ist schon spannend. Das Neue Testament erzählt echt viel über das, was der Heilige Geist in uns macht.
Ja, klar.
Ich glaube, das Erste, also wenn ich noch mal kurz auf Römer 8 zurückkommen kann, weil das eine meiner Lieblingsstellen ist, Sie haben das ja vorhin schon angesprochen, das ist der Heilige Geist, der Heilige Paulus sagt, erstens ist der Geist derjenige, der bewirkt, dass wir nicht mehr nach dem Fleisch leben müssen, sondern dass wir durch den Geist die sündigen Taten des Leibes töten. Also was wir schon öfter gesagt haben, nicht? Ohne den Heiligen Geist ist es eigentlich unmöglich, nicht zu sündigen. Und das ist die frohe Botschaft, dass Jesus uns seinen Heiligen Geist schenkt.
Und warum? Weil doch nur im Heiligen Geist ich Jesus als Herrn sozusagen annehmen und bezeichnen kann. Also,
genau, das war das Nächste, was ich sagen wollte. Es ist der Heilige Geist, der bewirkt, dass wir glauben können, dass wir sagen können, Jesus Christus ist der Herr, was Paulus sagt. Nur wer im Heiligen Geist ist, kann sagen, Christus ist der Herr.
Genau.
Und es ist der Heilige Geist, der in uns ruft, Abba, Vater. Also wir entdecken unsere Gotteskindschaft durch den Geist. Der führt uns in die Gotteskindschaft und offenbart uns, dass der allmächtige Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, jetzt unser Vater ist. Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Ja.
Und dann haben Sie gesprochen dann haben Sie jetzt angesprochen auf 1 Korinther Kapitel 13. Korintherbrief ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Stellen, um den Heiligen Geist besser zu verstehen. Ich würde unseren verehrten Zuhörern empfehlen, sowohl Kapitel 12 als auch 13 zu lesen. Denn Kapitel 12 spricht von den sogenannten Charismen des Heiligen Geistes. Also am Ende des Tages haben wir jetzt schon erwähnt, es gibt Gaben, die haben wir noch gar nicht erklärt, aber da können wir ja noch drauf zurückkommen. Zunächst mal gibt es die Früchte, die ich spüre, ich habe einen Heiligen Geist, ich kann sagen, Jesus ist der Herr, ich glaube an ihn. Ich spüre, Gott ist mein Vater oder ich kann im Glauben zu Gott, dem Vater, beten.
Ja.
Und dann diese Früchte, die ich genannt habe, von Liebe, Freude, Friede etc. Und dann gibt es eine weitere Sache, die total interessant ist, weil der Heilige Geist das Leben Christi in uns fortsetzt, wirken die gleichen Kräfte in uns, wie sie in Jesus gewirkt haben. Jesus hat ja während seines Lebens viele Wunder gewirkt, die er nicht einfach deshalb gewirkt hat, weil er Gott ist, sondern weil er in seiner Menschheit mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde. Und der heilt Kranke und weckt Tote auf und so weiter. Und Paulus spricht davon, total selbstverständlich im 1. Korintherbrief, dass diese Charismen jedem Gläubigen gegeben sind. Natürlich nicht allen und auch nicht allen immer die gleichen, sondern weil wir viele Glieder an einem Leib sind, hat jeder, also Christus hat alle Charismen in der Fülle. Und es gibt manchmal in der Kirchengeschichte verschiedene großartige Persönlichkeiten, die tatsächlich
auch welche haben.
Ja, oder fast alle, wie es scheint. Ja, aber das ist eher selten. Normalerweise ist jeder von uns hat irgendein Charisma.
Ja.
Aber das können außergewöhnliche Charismen sein, wie zum Beispiel Krankenheilung. Aber es kann auch etwas sein, was scheinbar gar nicht so auffällig ist, wie zum Beispiel den Dienst an den Kranken, dass man eine besondere Gabe hat, zu dienen oder zu trösten. Der heilige Paulus zählt hier auf erstmal so außergewöhnliche Sachen. Er sagt es, ich lese einfach vor, weil Paulus sagt es immer am besten. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Kräfte, das sind diese Charismen. Die wirken aber nur den einigen Geist. Einen Geist. Entschuldigung, den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Also wenn man ein Charisma hat, hat es nichts mit der persönlichen Heiligkeit zu tun.
Ja.
Und es dient auch nicht einem selbst, sondern zum Aufbau der Kirche. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Ich finde, das sieht man in so großen Theologen wie einem Ratzinger, den wir, glaube ich, beide gerne haben. Dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft. Einem anderen, immer in dem gleichen Glas, die Gabe, Krankheiten zu heilen. Einem anderen das Charisma, Wundertaten zu wirken. Einem anderen prophetische Reden, habe ich auch schon erlebt. Einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Super wichtig. Wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenreden. Einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. In jedem wird das zuteil, seine besondere Gabe zuteil, wie es Gott will. Und dann erklärt er weiter, weil wir viele Glieder an einem Leib sind und so. Und dann sagt er aber am Ende, das, was Sie schon angesprochen haben, alle diese Charismen dienen zum Aufbau der Kirche. Und sie dienen eben nicht mir selber. Und wie wir schon aus dem Evangelium wissen, kann es Menschen geben, denen Gott die Gabe gegeben hat, Kranke zu heilen, Wunder zu wirken, aber die trotzdem tatsächlich am Ende sozusagen verloren gehen, weil Jesus sagt, die berühmte Stelle im Matthäus-Evangelium, Jesus wird sagen, ihr werdet zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder gewirkt? Und ich werde sagen, weg von mir, ich kenne euch nicht. Und Paulus sagt, alle diese Gaben sind wunderbar und wir brauchen sie zum Aufbau der Kirche, aber sie machen dich nicht heilig. Das Einzige, was für dich wichtig ist, ist, dass du die Liebe hast.
Ja.
Denn der Heilige Geist ist die Liebe Gottes in Person und da kommt dann eben diese berühmte Stelle, und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besetze und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und dann geht es immer weiter. Und dann sagt er,
das ist immer, wenn der Sommer beginnt, vielleicht auch die Frage danach, ist das Leben im Heiligen Geist oder nicht? Es ist ja einer der beliebtesten Trausprüche. Und ich bin jedes Mal neu nicht ganz sicher, ob ich darauf hinweisen, also in der Predigt mache ich es dann, aber ob ich im Traugespräch dann schon darauf hinweisen soll, dass ja jetzt in diesem Moment nicht nur die Liebe, die romantische Liebe zwischen Mann und Frau gemeint ist, sondern dass die gute Botschaft eigentlich darin steckt, dass eben nicht es nur auf die Liebe zwischen diesen beiden ankommt, sondern dass es eine unendliche Liebe für jeden auf dieser Welt gibt, die nicht aufhört. Und nur weil es diese Liebe gibt, es gut und sinnvoll ist, sich einander für ein Leben anzuvertrauen und aber eben auch unter einer Verheißung in diesem Moment dann zu stehen und zu sagen, es gibt eine Liebe, die nie aufhört, auch wenn bei uns die tiefsten Täler kommen werden.
Und die Schmetterlinge aufhören. Könnten.
Wie bitte?
Und die Schmetterlinge aufhören.
Und die Schmetterlinge aufhören und dann das dritte Kind kommt und so weiter. dass es eben im Gegensatz zu einer standesamtlichen Trauung oder was es heutzutage sonst alles noch an echt irren Dingen gibt, dass eben da nicht zwei ganz besondere Menschen, die sich im Universum gefunden haben und jetzt füreinander bestimmt sind, weil sie jetzt so gut matchen, sondern im Gegenteil, die gute Botschaft bei einer kirchlichen Hochzeit ist, es kommt eben nicht nur auf euch beide an und seid dafür dem Herrn auf Knien dankbar, dass es eben eine Liebe, einen Geist, eine Kraft, eine Bindung, eine Beziehung gibt, die über das, was ihr beide miteinander habt, hinausgeht. Denn nur das ist der Grund, dass ihr überhaupt einmal und für immer Ja zueinander sagt, weil das ein Abbild dieser Liebe Gottes ist, was ihr als Ehepaar und vor allem eben auch als Familie in diese Welt bringt und vorlebt und als Zeugnis gibt, aber vor allem einfach für euch als romantisches Paar, für euch als zwei Menschen, die sich lieben und glücklich sein wollen, und hoffen, dass das gut geht. Die gute Botschaft vor diesem Altar und von dieser Kanzel für euch ist, dass es zum Glück eben nicht nur auf das Fantastische, was ihr zwei an euch entdeckt habt, ankommt.
Ja, und dass die Liebe eben am Ende des Tages was viel Radikaleres ist als Sie sagen jetzt so freundlich, also es ist ja auch eine romantische Beziehung, aber in der heutigen Welt verwechseln ja Leute Liebe fast nur noch mit sexueller ja. Attraktivität. Ja. Und die wahre Liebe ist etwas unendlich viel Größeres als ein Angezogensein von jemand anders, ja. Also jetzt auf diesem niedrigen Niveau. Und das interessanterweise, Gott sei Dank schenkt uns Gott romantische Gefühle, weil sonst würde man wahrscheinlich gar nicht heiraten. Aber
Zumindest nicht in westlichen Ländern.
Ja, genau, okay, stimmt, genau.
Ein kleiner Seitenhieb.
Sie haben vollkommen recht. Ja. Während das Große an der Ehe ist ja, dass dann zwei wirklich füreinander sterben. Ja. Ein Leben lang. Und das ist wahre Liebe.
Ja. Das Sinnbild für unser Verständnis des Lebens im Geist und mit dem Geist, dass eben der Mensch Justus Geilufe der Mensch Justus Geilufe bleibt, dass ihm die große Gnade zuteil geworden ist, dass er glauben kann oder dass er, ich würde ja immer sagen, zumindest oft genug glauben kann, als Christ zu versuchen, durchs Leben zu gehen. Und dass der Heilige Geist eben die große Beziehung und die unerschütterliche Basis und die Hineinführung eben in den Herrschaftsbereich des Sohnes ist, mit der dann, um diesen Kreis zu Ostern jetzt zu schließen, also in der Tat praktisch, sichtbar, ein Stück weit auch fühlbar, auch wenn ich diese Ich-muss-das-erleben-Dimension auch ein Stück weit mit einer Klammer auch immer mal wieder gerne versehe, überhaupt am Ende möglich macht.
Das Leben eigentlich erst spannend wird, weil Jesus verspricht uns ja, dass der Heilige Geist uns führt und dass der Heilige Geist, also wir versuchen ja, oder uns ist der Geist gegeben, um so leben zu können, wie Jesus es uns offenbart hat, vorgemacht hat. Und wenn wir im Vater unser beten, Vater, dein Wille geschehe, dann ist es ja auch der Heilige Geist, der mich schubst und sagt, schau mal, vielleicht will der liebe Gott im Augenblick, dass du dieses oder jenes machst, guck mal da drüben, braucht jemand dich, geh mal hin, sag ein nettes Wort oder geh und erzähl dem, was. Ich habe eine ganz krasse Geschichte. Einer unserer Seminaristen, also jetzt halt ein Beispiel, wie der Heilige Geist wirkt, ja. Wir haben einen Seminaristen, ich weiß nicht, ob ich von dem schon mal erzählt habe, der hat echt eine Paulusbekehrung hinter sich. Das ist, habe ich das mal gesagt, das ist einer, der hat die Nummer 1 Kosmetikfirma in Amerika gegründet. Die heißt Elf. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, ich kann das von anders erzählen. Auf jeden Fall, der hat wirklich eine mega Paulusbekehrung. War als junger Mann schon Multimillionär, wenn nicht Milliardär, weiß ich nicht. Und hat dann im Alter von 44 in Hollywood in seiner Villa ein Gotteserlebnis gehabt und alles zurückgelassen, alles nach Afrika geschenkt, zu den Ärmsten der Armen und wird jetzt in 2 Wochen zum Priester geweiht. So, und der war irgendwann vor einem Jahr, war er noch nicht in der Messe und ist hier in der Nachbarschaft um 12 in die Messe gegangen. Und nach der Messe wollte er raus, weil er unbedingt was erledigen musste. Und er spürt den Heiligen Geist in seinem Herzen sagen, geh zu dem jungen Mann da drüben und sag ihm, er hat eine Priesterberufung. Und der Seminarist hat so gesagt, ich kann doch nicht jetzt einfach da hingehen und dem sagen, der hat eine Priesterberufung. Es geht nicht. Und außerdem, Jesus, ich habe jetzt was zu tun, ich muss nach Hause, ich muss meine Hausaufgaben machen. Und der Herr hat nicht locker gelassen. Also das ist dann Jesus im Heiligen Geist, nicht? Und er hat gesagt, nein, jetzt geh da hin und sag ihm, er hat eine Priesterberufung. Also der arme Mann hat seinen ganzen Mut zusammengenommen, ist hingegangen, hat ihm auf die Schulter geknopft und hat gesagt, bitte verzeih, wenn ich dein Gebet störe, können wir ganz kurz draußen reden. Ist mit ihm rausgegangen und hat gesagt, ist mir super peinlich, aber ich habe den Eindruck, Der Herr hat mir gesagt, ich soll dir sagen, du hättest eine Priesterberufung. Daraufhin guckt der andere ihn mit riesengroßen Augen an und sagt, danke, dass du mir das sagst. Ich weiß das, ich spüre das. Aber ich bin Moslem, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt Christ werden kann. Und daraufhin hat unser Seminarist, der heißt Scott Borba, hat ihm gesagt, hier ist meine Telefonnummer, kannst mich anrufen. Und in Amerika beginnen immer die Vorbereitung auf die Taufe im September und dann nimmt man bis Ostern Unterricht. Und dieser junge Mann ist jetzt gerade an Ostern getauft worden.
Wahnsinn.
Krass, gell?
Ich habe...
Als Beispiel, was der Heilige Geist mit einem machen kann.
Ja. Und ich merke, ich habe bei der letzten Folge schon erzählt, beispielsweise von dieser Tagung auf Langeoog, die ich vor ein paar Monaten geleitet habe. Und das war sozusagen von einer freien Kirche georganisierte Tagung. Und da ist in mancherlei Hinsicht auch eine größere Freiheit, zum Beispiel so etwas wahrzunehmen und kundzutun. Und ich war mit meine Frau ist ja katholisch aufgewachsen und so wie ich in so einem ganz sozusagen gesettelten, geregelten, vergleichsweise unaufgeregten Alltagschristentum. Und wir beide haben auch nicht so viel Beziehung zu beispielsweise auch freien Gemeindeverbünden und sind auf dieser Insel angekommen, laufen durch die Hotellobby und wollen einchecken und eine Frau kommt zu mir und sagt, du bist Justus Geilhufer, oder? Ja, und da habe ich mir gedacht, naja, das kann ich mir jetzt schon erklären, weil ich stehe ja in dem Programmheft und das ist ja auch mit genau. Bild und so. Mhm. Und sie sagte dann, hättest du ein paar Minuten, Jesus hat mir etwas aufs Herz gegeben für dich, heute Nacht um 3.
Nein.
Und das war ganz toll und so. Mhm. Aber es war natürlich, und das ist vielleicht so der Abschluss von dieser Folge jetzt, die uns vielleicht auch einfach weiterführt in die nächsten Folgen, so, weil, denke ich, das auch wichtig ist, dazu zu sagen, das ist natürlich, umgangssprachlich würde man sagen, ein schmaler Grat. Oder man würde sagen, vielleicht ist es ist etwas, was, wo man dann auch eine Unsicherheit und eine Offenheit zulassen muss. Und deswegen ist es für Paulus im Korintherbrief im 13. Kapitel so wichtig, dass am Ende die Liebe das Entscheidende und Langlebigste und Endgültigste ist, weil ein solcher Moment wie nach der Messe oder bei mir in dem Hotel kann, wenn die beiden, die miteinander reden, auf der Suche nach der Liebe Gottes sind, ein fantastischer, ein total guter Moment sein. Es gibt aber auch ganz schnell bei fast allen Geistgaben, glaube ich, kann man das sofort sich vorstellen, die Möglichkeit, dass die prophetische Rede, dass die Zungenrede und so weiter, dass sie auch zu einem Instrument von Stolz, von Abgrenzung,
auch
über sich
wichtig machen, werden, Anerkennung suchen. Mhm.
Selbst wenn sie geistinspiriert sind, und deswegen, und das ist mir ganz spät eigentlich erst bewusst geworden, sagt Paulus am Ende dieser Aufzählung, ihr Lieben, das Entscheidende ist aber immer die Liebe Christi. Und wenn also beispielsweise, ich hätte das von der Frau in keinster Weise hören können, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, es ist eine Begegnung mit der Liebe Christi. Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, eine besonders gescheite und hochengagierte Christin will mir jetzt, bevor ich hier meines Amtes walte, noch schnell was mitgeben, was vielleicht mehr auf ihrem Gewissen
als sich wichtig machen.
Ja, dann kann ich das nicht hören. Selbst wenn sie das wirklich früh um 3 für sich so gehört und aufgeschrieben hat. weil dadurch nicht die Liebe Christi durchscheint und zum Ausdruck kommt.
Und deswegen ist es eben wichtig, ja, dass man, auch wenn man auf der Empfängerseite ist, also ich habe da auch schon viel Ungutes erlebt als Empfänger, deswegen ist es total wichtig, dass man auf der Empfängerseite die Gabe der Unterscheidung dann walten lässt, können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen in einer anderen Folge, wo man spürt, macht mich das jetzt frei?
Ja, aber baut mich das?
Eben Frucht, genau, baut mich das auf, macht mich das frei, gibt mir das Mut, tröstet mich das? Oder fühle ich mich total wie eine Zwangsjacke hineingetan? Unruhig, dann kommt es nämlich ängstlich, entweder vom Fleisch oder sogar vom anderen Geist.
Ja. Mhm. Das war mir nur, also das, ich wollte das erzählen, dass das für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Erkenntnismoment war, warum die Liebe Gottes das, also gar nicht das Kriterium, sondern am Ende der Ausfluss von dem, was in uns Wohnung findet und Wirkung zeigt, kann nur Gottes Liebe sein. Und wenn wir das, wenn wir merken, wir spüren diese Liebe hier nicht und sie, hier kommt keine, das ist kein zubauendes, aufbauendes, mein Gutes im Sinn habendes, dann kann ich auch auf eine Distanz gehen und mich, ich darf mich dazu verhalten, auch wenn es mit der großen Autorität Gott hat gesagt, auf mich zukommt.
Ja, da muss man super vorsichtig sein. Ja, wichtiger finde ich ist, dass jeder von uns selber, also ich hätte jetzt vielleicht nicht so einen extremen Fall erzählen sollen.
Nein, ich fand es nicht einen extremen Fall. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel.
Ja, und ich selber habe in meinem Leben sehr viel profitiert von Menschen mit solchen Gaben. Aber wo es, glaube ich, das Wichtigste ist, jetzt im Alltag zu wissen, der Heilige Geist hat solche außergewöhnlichen Mitteilungen und Manifestationen, aber jedem von uns ist er gegeben, um im eigenen Leben im Willen Gottes zu sein und sich vom Heiligen Geist führen zu lassen, das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Und es ist auch der Heilige Geist, der mir die Heilige Schrift erklärt, der mich beten lehrt. Also sich bewusst zu sein, der Heilige Geist will ständig mit mir in Kommunikation sein und mir die Schönheit Gottes offenbaren und die Schönheit meiner Mitmenschen und des Kosmos. Er ist nicht ein seltener Gast, sondern ein ständiger Gast und der immer bereit ist, mit mir in Kommunikation zu sein.
Und deswegen endet unser Podcast immer mit dem Satz, bleibt behütet und gesegnet und bleibt miteinander im Gespräch, weil das der Geist, also tatsächlich der Geist dieses Podcasts ist, das Versprechen des Heiligen Geistes, und damit machen wir jetzt Schluss, ist, dass beim anderen etwas auf mich wartet. Dass in der Gemeinschaft, in die Gott uns ruft, der Gemeinschaft der unterschiedlichen Menschen, für uns die Möglichkeit des Wachsens, also im Wachsen in der Beziehung zu anderen Menschen, steckt das Geheimnis im Wachsen zu Gott hin. Und das ist nur durch den Heiligen Geist uns möglich. In diesem Sinne, bleiben Sie alle behütet und gesegnet und bleiben Sie im Gespräch. Frau Herrmann, danke, dass das noch geklappt hat.
Danke Ihnen. Gottes Segen an alle.
Bis bald.
Bis bald.